Football O'Clock.
He's at the 30. He's at the 20. He won't give it up. Oh, yeah. 2 seconds on the clock.
Football O'Clock.
It is time. It is time for American football. It is time for Win Today Football O'Clock. It's our second time this week that we're bringing you news and updates from Cardinal Land. And this is one of the reasons why we're doubling the tight end fun around here. It is, of course, our regular Bernard Zajkowicz who's joining as always. Bernard, how are you?
Hi, I'm good. Thank you.
And we're really honored that he's dedicating some of his valuable time to the podcast. It's none other than Trey McBride. Trey, so glad that you can join us.
Yeah, thank you so much for having me on. This will be fun.
Trey, promise to not take away too much of your time. We'll try to keep this within 30 minutes worth of conversing. And obviously, I want to start with you because mandatory minicamp for the Arizona Cardinals has just finished. You heading into your third year with Arizona. What are some of the key takeaways from minicamp for you?
Yeah, I think just, being here for my third year, feeling more comfortable here, getting to know my way around, things like that. Everything just feels more natural. And then, obviously, going into the second year with this coaching staff, second year of this offense, and really having a full offseason with Kyler Murray, healthy, things like that, that just kind of makes everything feel more comfortable. We, just feel more at ease at this point in this year than we were last year with the new staff. So everything's getting better. Everything's becoming more natural, and the team's looking great.
Obviously, we'll get to some more of the things that happened during OTAs and now minicamp and the progression that you kind of are on now heading into your third full year as an NFL professional. Bernard, with camp now concluding and obviously the real offseason now starting, what's the main takeaway for you from camp that just concluded today?
I feel like Trey hit it spot on. It just feels like we are way further ahead than we were last year. Obviously, last year we all still were learning the playbook at this point. Didn't really feel comfortable yet. I don't think anybody did at this point. So it just feels like having 1 year with the same coaches. We all know what we are getting into in training camp, and it just felt like we had a pretty good preparation all together, just growing as a team, growing together more than we did last year. And also, I think we all have a deeper understanding and the details of the playbook and what the coaches want us to do on the field. So just like Trey said, I think we are all pretty much set for training camp, at least mentally and as far as knowing the playbook. So it's going to be exciting seeing in training camp, everybody competing and stuff. So yeah.
Trey, the interesting thing is it's only your third year in the National Football League. You've already seen two coaching staffs, two offensive coordinators, different systems. So a lot has been happening around the Arizona Cardinals as of late. And there's always this football cliche, of course, of the sophomore jump or slump. And eventually the game, that's what you hear most often, starts to slow down. Have you reached a point yet where you like go, okay, it has really slowed down, or does the fast-paced game of football never slow down?
Yeah, that's a good question. I would say you definitely feel more comfortable. The game doesn't necessarily slow down. You just feel more comfortable and understand the concept of the game a lot better. So for me, it's just a deeper understanding of the coverages, what the teams are doing, how they're trying to defend you. And then that's how you are able to make the game slow down, because you can anticipate things happening before it happens. So yeah, I feel like last year, the more you play, the more exposure you get to that stuff. And the more the game's going to slow down, needless to say. So yeah, that did slow down a little bit for me last year, but You know, coming back this year, it's just getting those reps again, seeing the coverages, and then, you know, anticipating what you're going to see.
When we talk about developing, and that question still goes to you, Trey, and there are so many things that when you talk about playing tight end and modern tight end, I mean, we've got receiving tight ends, we've got blocking tight ends, but there are so many different nuances that go into the position. If you had to put one finger on an aspect, and you already mentioned like identifying coverages and things that the defenses are throwing at you, but just to maybe hammering home that point again, if you had to put one finger on one aspect that dramatically improved for you maybe over the last years or year, what would that be?
I think for me, it's just understanding coverages, you know, knowing what the defense is trying to do, what they're trying to defend you at, and then you getting into the zone where they're not going to be able to go. So for me, it's just the more deeper understanding you have of coverages, the easier the game's going to be, and the faster you can identify what the defense is doing, so you can you know, react off of that.
Was there like a point where it kind of clicked for you, or is it a process in recognizing what defenses are throwing at you? How does one have to think about it, especially considering the fact that a lot of German-speaking listeners are listening to this? They've, of course, stumbled, hopefully, across the sport of American football the past 1.5 decades, but they still maybe haven't grasped it fully. Like, if I talk to Bernhard and if a coach is around, like, it sounds like it's still a foreign language, and I've been following American football for a very long time. So what are some of the clues along the way that helped you like recognize coverages, react to coverages, hopefully the right way? Process? Or was there a point where you said, now I got it?
Yeah, I think it's the process. You know, obviously watching film and watching film to see what, you know, defenses do, seeing how different guys play and how, you know, things like that happen. But I think most of all, it's just getting the reps. The more repetition you're out there, the more you're seeing it happen, and the more you can, you know, I've seen this before. I, you know, did this last time and it worked, you know, things like that. So the more reps you get out there on the field, the easier it's going to be for you to identify the coverage and then get open based on that.
Bernhard, you had a front row seat while not only welcoming Trey to the organization, but obviously seeing him in his rookie year, seeing his ascent and quite literally an explosion in production the second year. Incredibly high hopes as regards his third year. How, like, would you relive and retell what you've seen in the past 2.5 years from Trey?
Well, obviously, as a high draft pick, which Trey was, most of them have the athletic ability, and Trey's fast and has all the athletic abilities he needs to be a successful tight end in the league. But he obviously had to sit behind a couple of tight ends in some years, and I think that's what he done, or I was most impressed with, not changing how he goes about his day or not changing how he approaches practice every day, even though he knows he might not be the number one guy this week, and just being patient a little bit, but still trying to show who he is. And I think once he got the opportunity, he never looked back. I think we talked about it already on here, but yeah, I think that's what impressed me most, because, as he said, once he understands the coverages and understands where he has to be, and his body will take care of the rest, because that's why they drafted him, really, because he can get open, catch the ball and stuff like that. So, yeah, that was what impressed me the most, his mental state and how he went about being a pro.
I'll turn the question around and obviously ask you, Trey, someone who's grown up in a country where American football is the number one sport, bar none. Seeing someone who tried to learn American football at the tender age of, or start playing American football at the tender age of 14, who grew up in a country where American football is maybe not even sport number five or number six, who took the risk and went over to the States, who worked his way through the International Player Pathway program, who kind of clawed himself or got himself onto the Cardinals roster, stayed there, and now heads into his fourth year. The only Austrian skill position player ever to do so. And granted, you've only been around Bernard for two of those years. How did you see his progression?
Yeah, I think it's really cool. You know, obviously the path that he's taken coming from Austria, a country that doesn't prioritize American football, I think it's really cool. He played quarterback, he played receiver, he did all sorts of things, and ultimately was just a big guy that they moved to tight end. And it's really really cool to be around him. He's from a country that doesn't prioritize football, but still understands the game very well. You know, I laugh because I ask him all the time, you know, what do you have on this play? If I'm not 100% sure, I'll ask him to double check, because I know he knows the answers and he understands the offense and understands what to do. So he's very sharp, very smart, and is a great tight end. So it's really cool to be in the room with him.
Can I say something real quick?
Yeah,
it would have been interesting what he would answer if he saw me the first year, because he wasn't here with me the first year. And the first year was a little bit a struggle for me. So it would have been interesting what he said.
Well, he probably would have gone, the physical tools are there, he just needs to keep improving. But the great thing, Trey, is you really did your homework. You know about Bernard's positional background. So, I mean, we're still pulling our thumbs that if you have the same problems at a quarterback position than you had last year, that eventually, like, if you're looking for a backup quarterback, Bernard will get pushed into the starting lineup. But I know it's a long shot. Maybe it's just happened and you guys will probably hit it off in terms of chemistry anyways. But the one thing, Trey, I wanted to talk to you about, among so many other things, is just if you follow the NFL news landscape, and there's so many writers and so many opinions out there, but if there's like a list of breakout players for 2024, or a compilation of players who might descend to stardom, and some would think that you're already there. Anytime you read such a list, the name Trey McBride is on. Twofold question. Do you read stuff like this? Do you follow stuff like this? And does this put any kind of pressure on you?
Obviously, yeah, you see this, things like that, but no, I don't feel any pressure. I just feel like, you know, if I do the right things, I put in the work throughout the week, I do, you know, the right things, then the results will come. Last year, you know, I wasn't really, you know, I just took every week the same, whether I had a good week, a bad week, it didn't matter. Every single week was the exact same. And I just prepared the right way. And I feel like if I continue to prepare the right way, continue to do the right things, and, you know, my ability will take care of itself. But everything, you know, I obviously read this stuff, but no pressure is felt at all. I just feel like, you know, with the preparation that I have and the ability that I have, everything will work out.
Now, the thing is, I know American football is a sport of cliches, and they're cliches because more often than not, they're true. But when you talk about football and two football players, they take it one snap at a time, they take it one game at a time, they take it one week at a time. And I know you do too, but how do you make sure that you really stay even keel throughout that one snap, throughout that one game, throughout that one week?
Yeah, that's for me, it's just every single day is the same for me. You know, every Monday is the same, every Tuesday is the same, every Wednesday. So I know exactly what every day is going to look like going into the season. And I don't really let anything dictate or change that. Like, my routine is my routine, and I don't really change it much. The other thing is, yeah, you're going to have good plays where you're going to be really high. You're going to have bad plays where maybe you drop a ball and you're going to be really low. But staying that even keel is very important, because you can't get too high, you can't get too low during the game, because the next play's coming. It doesn't really matter what happened on that last play. The next play's coming, and the next play is the biggest play. You never know what play in that game is going to you know, change the game. So you just got to stay even keel and make sure that, you know, you don't get too high or too low.
Now, the next question might be a little mean, depending on how diplomatic Bernhard indeed puts it. But I had him on this podcast, Winter Day Football Clock, earlier this week. We started talking about everything that might happen at camp. And I made Bernhard like tell the listeners what mandatory minicamp is all about. And Bernhard said it's basically trying to ace a test. You learn the entire offseason for that little test, and now it's about acing a test. In what regard, to what degree, Bernhard, did Trey ace his test the past couple of days?
Well, obviously, when you do the whole OTAs and the whole off-season program, it becomes more and more routine. So as we both said, that we both feel more comfortable now that it's the second year. I think Trey looked really easy out there. He didn't really think about the plays too much and like where to line up and what to do on this play or in this situation. And so I think he did really good in minicamp. Other than that, I just feel like he looked way more like in depth. He was asking questions about details that he didn't do last year, like stuff like that, you know, just being more into the details and trying to take the next step. And I think everybody could see that in camp.
So that's very high praise, obviously. When Bernhard talks about details that you ask for, details that you kind of maybe didn't know at this stage of last year and that you trying to look out for this year, just to give listeners an impression, what are those details? What are these cues that you're now picking up?
Maybe on like a run play, you're not sure which guy, you know which guy to block, but you're not sure how to block him. Which way is the running back trying to run? Is he trying to run on my right side, my left side, so I can shield the guy off better? Or, you know, maybe you're running a route and you don't know if it's three steps or is it four steps. Maybe you're trying to figure out if you're the first read on a route or the second read, so you know how fast you need to get open, things like that. So just getting that clarification from the coaches and the, you know, quarterback knowing exactly what to do, so you know you can do it to the best of your ability.
Bernhard, if you could just break down what happened the past couple of days, how was like the overall structure of minicamp? Did it start with meetings and then on-field practice? How does one have to think about what went on in Arizona the past couple of days?
Well, since it's the first our official mandatory thing we have to be at, and you get fined if you are not, we start with physicals and they make sure we come in healthy and all that, like a baseline. Basically, this is where he's at the beginning of minicamp. So Monday is physicals, no meetings or anything else. And then on Tuesday, really is the work day, where which is like a little longer day. We have two meetings for offense and special teams, and then on the field, obviously, which for us was a lot of situations, and JG would call out different situations and the offensive coordinator and the defensive coordinator had to adjust. So it wasn't scripted at all or anything like that. And then, yeah, so it's like a little longer than all the other OTA days we had. And then on Wednesday, we went to a pool, like a team building thing, which was pretty cool. Yeah, so just one work day in minicamp, and yeah, but it was good. I felt like we got better, and it showed that we all got better over the OTAs.
I've been hearing so many great things out of Cardinal camp and OTAs the past couple of weeks, so slowly but steadily, expectations continue to grow. We'll see how that ends up being at the start of the training camp and the season, obviously. But Trey, one of the last talking points and things on my agenda that I'm really interested in is just how fast the tight end room or the Cardinals changed face. No Zach Ertz anymore. Obviously, the elder statesman. No Jeff Swaim anymore. Another elder statesman. If you really break it down to like tenured members, you're right up there. And that obviously begs the question, how has your role, like specifically this offseason, changed within the tight end room? Is it still the same, or do you try to assume even more leadership than already?
Yeah, it's crazy to think about, you know, here in the couple of years I've been here, how many different tight ends we've had through the room and things like that. But I think we have a really good room. Obviously, we're really young, but at the same time, I feel really confident in the guys we have in our room. We have a lot of talent, a lot of really good guys, and a lot of smart guys. So the room we have is really good, and I feel really comfortable with where we're at. Obviously, you know, being now I'm one of the older guys in the room. I feel like, yeah, the leadership role has to, you know, be there. I have to be more of a leader. I have to be a guy that they can look up to and ask questions and things like that, because I'm going to be, you know, the one that they're watching on film most of the time. So I got to be there for them. So things like that. But at the same time, I'm not really changing anything. I'm doing exactly what I did last year. And I feel very confident in the room that we have. It's a bunch of good guys.
And of course, if there is this unlikely case that you are looking for guidance, there's this tenured Austrian shoulder that you that you could lean against, obviously. Just to round this out, and so many listeners have sent questions, and so many people wanted to know things from you, and I think we covered most of it. Only two more questions until I'll let you and Bernard and I will let you head into the off season. But as there's been steady improvement from the Cardinals, I mean, 2 years ago, your rookie year, the year from hell, last year, even though the record and the results sometimes might not have shown it, and Bernard's probably sick and tired, or was sick and tired of talking about loss after loss after loss at times, but there was improvement. People saw that the Cardinals competed, and two or three plays that could have gone or would have gone differently would have made a big difference in terms of the overall records. I mean, obviously you enjoying individual success, but what has to happen in 2024? And I know it's a loaded question and a broad question, but what has to happen for you to call 2024 a successful year for the Cardinals?
I just think, you know, we have a lot of talent, and I think our team is on the right track. Like I said, going into the second year with this coaching staff, everyone feels more comfortable. Everyone knows their assignment better. Everyone knows exactly what they're supposed to do. So that part of it, we're already way more advanced at this point than we were last year. So for us, I think it's just, we got to win games. We got to, you know, I think we have a very talented team. I think we have a team that could, you know, go to the playoffs. And I think for us, you know, I think that's not something that we shouldn't expect. And our team expects to go to the playoffs and things like that. So I think for us, that would be a successful season, is to go to the playoffs and have a shot at the title.
Oh, you got a taste of Europe earlier this year. You spent time with the USO. That's the Salute to Service initiative the NFL has been embracing for many, many years now. Two-part question. How was Europe for you? And what's it got? What do we have to do, or what's it got to take to get you to Vienna and to Austria specifically?
Yeah, no, I loved Europe. This was my first time. I've wanted to go to Europe for a very long time, but this offseason was the first time I've ever been to Europe. So went to Poland, and I also went to London and Paris, and it was really cool. I loved it. It was a lot of fun, and I wish I spent more time over there. I've been telling Bernhard for the last couple of years that I'm going to go visit him in Austria, and I have yet to do that, but. I think this next year, maybe this summer or some, who knows, maybe I can zip on out there. But no, I really do want to go. Everything that he's talked about, all the pictures he showed me, things like that, it just seems like such a great country, a great city. And somewhere that I want to go. So yeah.
You know what? Ask Bernard if he indeed continues to, it has to be a tradition of preparing Austrian schnitzel for Cardinals on Thanksgiving, which he did last year. If you like it, get over here, because apparently the best schnitzel in the world is being served in Austria. But obviously there's the summer happening right before the start of the training camp. The next 6 weeks are probably the ones where the NFL and all the action surrounding it is most kind of silent. How do you try to spend the next 6 weeks before training camp?
Yeah, I'll be mostly here in Arizona, just enjoying the heat, probably golfing a little bit, working out, things like that. But at the same time, I'm going to relax too. I'll go back. I'm from Colorado, so I'll go back to Colorado and see my family, see my parents, see my brothers, do things like that. I also do a football camp back home in my hometown. So I'll go back and do a football camp there. But for the most part, I'm just going to be relaxing, just enjoying the off season, enjoying a little bit of downtime, because I know as soon as we get back for training camp, it's full throttle, full go from there. So try to get the relaxing in now. So, you know, we have a long season ahead of us.
Now, in the case that someone indeed is listening to this conversation, quickly plug your camp in your home town. How can one take part in that?
Yeah, I have a flyer. If you go to my Instagram and my a link in my bio, there's a sign up. But there's going to be a ton of kids there. It's a lot of fun. It's a free football camp in my hometown, and I'm super excited to host that here for my second year.
Now, the Instagram handle is pretty simple. It's your first name. It's your last name. It's at Trey McBride. Please go check that out. I'll put a link into the show notes of this podcast. Bernard will stay on this episode of Winter Day Football Clock, but for you, Trey, we stayed within the 30 minutes, so that's a success. Wishing you nothing but the best, not only for the next 6 weeks and enjoy some downtime, but obviously for an exciting upcoming 2024 season. Hope that was okay for you, and really looking forward to maybe have you back on the show again. Thank you so much for doing
this. Yeah, absolutely. Thank you guys so much for having me on, and I'm looking forward to getting to Austria soon, and we'll go from there.
We'll jot that down. Yeah, we'll put you on a spot sometime during the season. Thank you so much, Trey.
Yeah. Take care. See you guys.
See you,
Trey McBride. Wow, wie cool und entspannt angehende Superstar-Titan sein können. Der ist auch in echt so.
Ein cooler Typ, ja. Ja, genau so ist er eigentlich. Sehr entspannt, even keel, wie man auf Englisch sagt. Ja, ehrlicher Typ, straightforward. Ganz leicht mit dem eigentlich gut zu sein, ja.
Und so schnell geht's vom Englischen ins Deutsche. Einerseits erst einmal sehr cool, dass du das organisiert hast. Hilft dann eben schon auch jemanden zu haben, der tatsächlich an der Quelle sitzt. Möchte mit dir noch zwei, drei Dinge aus dem Mandatory Minicamp nachbesprechen, dann noch entgegen unserer Struktur eigentlich auch noch ein paar Dinge abarbeiten, die so dieser Tage passiert sind, und dann natürlich auch noch auf zwei große Off-Season-Highlights, was den American Football-Sport anbelangt, in Österreich hinweisen. Aber nachdem es mit Trey McBride jetzt nicht zur Sprache gekommen ist und es natürlich auch von vielen antizipiert worden ist, okay, Marvin Harrison Jr., das erste Mal dann auch wirklich in Action und dergleichen. Wie ist es, so jemanden zu sehen? Ich meine, wir sprechen vom Fourth Overall Draft Pick, wir sprechen vom Sohn eines Hall of Famers, wir sprechen von dem Mann, der im College in Ohio State vielleicht nicht alles, aber fast alles tatsächlich auch alt aussehen hat lassen, und so jemanden dann am Ende dieses Prozesses, und das ist Acing the Test genannt, zu sehen. Wie ist das?
Ja, ist natürlich cool zu sehen. Also wenn ich ihn beschreiben müsste, er hat es ein bisschen langsam angehen lassen. Also am Anfang hat er ein paar Trainings nicht verpasst. Ich glaube, er hat irgendein Medical irgendwas gehabt. Aber er ist auf jeden Fall ein sehr polished Receiver einfach schon. Also das, was ich vorher gesagt habe über den Trade, dass er, weil er ein Second oder hoher Draft-Pick ist, dass er das Athletische mitbringt, das ist für den Marvin genauso true und eben noch eine Schippe obendrauf, weil er eben ein Fourth Overall Pick ist. Und um als Receiver so hoch zu gehen, da muss man schon einfach ein übernehmbarer NFL-Spieler sein. Einfach. Also wenn Scouts so hoch picken, dann sagen sie, okay, wir können den einfach nehmen, wie ein Free Agent eigentlich reinstecken und der macht Plays für uns. Und so hat es auch gewirkt. Also seine Routen, die er gelaufen ist und wie er das Playbook gelernt hat, war alles sehr unspektakulär, was aber eine gute Sache ist, finde ich, weil es einfach so gewirkt hat, als wäre er schon länger hier, als er eigentlich ist, und als wäre er nicht so der normale Rookie. Deshalb, ja, ich bin einfach sehr excited, wenn es dann wirklich, also wenn er dann wirklich Gas gibt und zeigt, was er kann im Trainingscamp und Preseason und vor allem dann in der Regular Season. Aber ja, ich glaube, das kann auf jeden Fall ein sehr, sehr guter werden.
Und da möchte ich allen, nicht nur Cardinals-Fans, die das vielleicht hören, sondern vor allem auch den NFL-Fans, und da gibt es nachweislich sehr, sehr viele, die sich unser Programm und unsere Talks anhören, auch eine Sache ans Herz legen. Es ist dieser Tage der neue Flight Plan der Arizona Cardinals rausgekommen. Und das ist so das hauseigene, wenn man so will, Highlight-Magazin, und das widmet sich in der vergangenen Folge Monty Ossenfort und der Art und Weise, wie er Runde 1 im vergangenen NFL-Draft geworkt hat oder vielleicht auch nicht geworkt hat, und dass es schon recht offensichtlich war, und das haben ja auch die allermeisten Mock-Drafts so vorhergesagt, dass Marvin Harrison Jr. dann im Schoß der Cardinals landen wird, aber vor allem wie gezittert werden musste, dass Darius Robinson dann auch der zweite First-Round-Draft-Pick werden könnte, wie sich das dann auch tatsächlich ereignet und zugetragen hat. Und sprechen wir so viel über die Offensive und wie sich auch Marvin Harrison eingefügt hat. Und da möchte ich dann nochmal mit einer Frage darauf zurückkommen. Aber was war so dein Eindruck bisher von Darius Robinson?
Ah, das ist einfach ein riesiger Mensch. Ja, ist einfach ein riesiger Mensch. Ich glaube, so kann man das ganz gut beschreiben. Also ich weiß nicht, ob es schon ganz klar ist, was er spielen wird bei uns, ob er jetzt so eine Mischung aus End und D-Tackle spielen wird oder ob er nur D-Tackle spielen wird. Aber hat wahrscheinlich den Körper für beides, aber er ist einfach ein sehr stämmiger, aber trotzdem athletischer junger Mann, sehr nett rübergekommen, so die paar Mal, wo man geredet hat. Aber ja, bin gespannt. Aber vor allem für solche Spieler ist halt, so wie O-Liner, ist ein bisschen schwer zu sagen, wird noch nie Rüstung an, wird noch nicht mal diese Softshells oder Spiders an, alles nur Helmets und Jersey dabei. Deshalb, ja, werden wir dann mehr wissen im Trainingscamp, aber ja, schaut auf jeden Fall aus wie eine Macht und wie ein Problem für Offensive-Line-Spieler.
Wenn der 1,96-Riese Bernhard Zajkovic sagt, dass der 1,96-Riese Darius Robinson wirklich beeindruckend und mächtig aussieht, dann will das schon was heißen. Also auf Gegner kommt offensiv wie defensiv sicher auch einiges zu. Möchte nochmal bei der Offensive bleiben und bei etwas, das du über Marvin Harrison Jr. gesagt hast, dass er polished ist. Und wir versuchen ja hier auch immer wieder Klischees runterzubrechen auf vielleicht Essenzen, und das hört man so oft, he's a polished receiver. Aber du als jemand, der das Ganze jetzt seit über 3 Jahren beobachtet und schon so viel gesehen hat, was macht es für dich aus oder woran erkennst du, dass jemand polished ist?
Also was bei mir bei ihm jetzt aufgefallen ist, egal in was für einer Situation er war, egal ob er gepresst wurde oder was für eine Coverage ihm gezeigt wurde, er hat immer sehr ruhig gewirkt und hat die meiste Zeit die richtige Entscheidung dann getroffen, sofern ich das außerhalb vom Receiver Room deuten kann. Also ich sitze da ja natürlich nicht drin und weiß nicht ganz genau, was der Coach sagt, aber so hat es von außen aus geschaut, dass er, weil wenn man zum Beispiel jetzt einen 5-Yard-Stop rennt oder irgendeine kurze Route, ist jetzt egal, dann muss man die natürlich ein bisschen anders laufen, je nachdem, was einem der DB präsentiert. Wenn der nahe steht, dann wirst du es ein bisschen anders laufen, als wenn der weit weg ist. Und solche Details und Entscheidungen finde ich hat er sehr cool und sehr gut getroffen und wenn der Ball in seine Richtung geflogen ist, dann hat er gezeigt, dass er den Ball gut fangen kann und solche Sachen deshalb. Und viel mehr ist dann ja auch nicht mehr zum Receiver-Spielen eigentlich, wenn man es runterbricht. Man muss ein Athlet sein und eben so wie der Trey gesagt hat, sich in die richtige Position bringen können, dass der Quarterback ihm einen Ball geben kann oder dass der Quarterback vertraut, dass man offen genug ist, dass er den Ball dorthin werfen kann. Und wenn der Ball dann kommt, muss er ihn fangen. Und deshalb, ich denke, das hat er auf einmal auf jeden Fall gezeigt. Und aber nochmal, ich meine, wir werden dann genauer sehen und ich bin mir sicher, dass ganz Instagram voll sein wird damit, wenn wir dann im Camp sehen und One-on-Ones machen und also wirklich competen. Aber das wird dann nochmal spannend. Aber sofern ich es eben jetzt gesehen habe, denke ich, dass das eben die Sachen sind, die einen polished Receiver, wenn man solche, zum Beispiel Keenan Allen oder so, diese ganzen alten, etablierten Receiver, die schauen oft nicht flashy aus oder wo man sagt, boah, was hat der gerade, wie hat der das gemacht, sondern die sind halt einfach irgendwie offen. So Travis Kelce zum Beispiel, da haben wir auch drüber geredet. Warum ist der immer offen? Jeder weiß, dritter und acht, der Ball geht zu ihm, aber irgendwie ist er dann doch offen und kriegt den Ball und fängt den Ball. Und es schaut nicht sonderlich schwer aus, sondern man denkt sich, hey, da könnte ich ja auch drin stehen und würde es genauso machen, was natürlich nicht so ist, aber ja, ich denke, das macht einen polished Receiver unter Anführungszeichen aus.
Und natürlich erwarten sich die Fans der Arizona Cardinals und auch viele NFL-Fans von Marvin Harrison Jr. Highlight Reel, Catches. Bin mir relativ sicher, dass es die dann auch über seine Rookie-Saison geben wird. Wenn wir bei solchen Catches auch sind und nachdem jetzt die Mandatory Minicamps bei allen Teams dann de facto ihr Ende gefunden haben, ist aber an der Zeit, noch über einen zu sprechen und dann auch vielleicht zu Crazy Catches von dir zu kommen. Im Camp der Washington Commanders hat Quan Martin, und ich habe dir den Clip vor der Aufzeichnung noch kurz übermittelt, einen Pass getippt als Defensive Back und dann mit beiden Händen hinter seinem Rücken gefangen. Wer sich das jetzt nicht vorstellen kann, der soll einfach kurz in die Shownotes dieses Podcasts blicken. Dort ist der Link zu diesem Catch drinnen. Und habe irgendwie gedacht, okay, das ist ziemlich crazy und es wird ihm wahrscheinlich in seiner Karriere vielleicht, wenn überhaupt, noch einmal genauso passieren. Und dann habe ich mir gefragt, was war eigentlich dein verrücktester Catch der Karriere? So gut du ihn, wir müssen dich dann irgendwann wieder per Video zu Winter Day Football O'Clock holen, aber so gut du dich nicht nur daran erinnern kannst, sondern es auch ohne, dass wir auf Video zurückgreifen, beschreiben kannst.
Ja, also der Catch ist auf jeden Fall crazy. An was es mich erinnert hat, ist DeAndre Hopkins. Der hat das immer, also im Warm-up von eigentlich jedem Training haben wir immer so Pat and Go heißt das, wo man einfach so ein Easy Go rennt und der Quarterback wirft einem halt den Ball so ein bisschen. Und der hat da jedes Mal, jeden Tag, jedes Training, eigentlich jeden Ball genauso hinterm Rücken halt gefangen. Natürlich ein bisschen was anderes. Das war ein Full-Speed-Rap und noch irgendwie getippt und dann gerade noch hinterm Rücken irgendwie gefangen. Aber ja, das hat mich irgendwie an den Hopkins erinnert. Mein persönlicher Catch, also wenn ich jetzt so kurz drüber nachdenke, ist, ich hatte mal einen, ich weiß aber auch leider nicht mehr, gegen wen das war, aber es war auf jeden Fall noch in der AFL zu Hause. Weil hier habe ich bis jetzt eigentlich nur so Flat Routes und so Checkdowns gefangen. daheim, das war auch so eine Go-Route. Und der DB war aber recht knapp dran und der Ball war ein bisschen hinter mich. Dann bin ich halt so gesprungen, habe über seinen Rücken quasi gegriffen, den gefangen und dann in die Endzone reingefallen. Ich glaube, das war so mein craziester Catch, den ich hatte. Ja, glaube ich.
Vielleicht fällt dir ja noch ein weiterer ein und den darfst du dann auch gerne live zum Besten geben. Denn das nächste Mal, wenn wir miteinander zu tun haben dürften, das ist am 10. Juli. Und das geht jetzt raus an alle Hörerinnen und Hörer, die Bernhard Zajkowicz gerne auch mal live erleben möchten. Wir wissen noch nicht hundertprozentig genau, wo die Location sein wird. Wir wissen aber, dass es in Wien passieren wird. Es wird ein Winter Day Football O'Clock on Tour geben. Am 10. Juli in Wien, in den Abendstunden. Und ja, wir wissen schon, es ist Fußball-Europameisterschafts-Halbfinale um 21 Uhr. Bis dahin sind wir sicher dann auch mit dem Programm durch. Aber Bernhard, es wirst nicht nur du sein. Es kommt auch Florian Bierbaumer dazu. Das ist ein Wide Receiver in Diensten der Vienna Vikings, der European League of Football Franchise. Der war im Frühjahr bereits im IPP Camp. Der wird sicher auch total viele spannende Sachen erzählen können zum Scouting-Prozess und wie es dann auch dort ist, sich gegen aspirierende NFL-Competition durchsetzen zu müssen. Und es wird noch einen Überraschungsgast geben. So viel sei mal verraten. 10. Juli in Wien. Florian Bierbaumer, Überraschungsgast Bernhard Seikowitz. Magst du noch einen Grund hinzufügen, warum sich ausgewählte Fans das ansehen sollten, nämlich live?
Ja, ich glaube, es wird sicher Spaß machen. Ich glaube, es wird auch leichter sein, Fragen von euch zu beantworten. Ich glaube, normalerweise, wenn wir so einen Podcast aufnehmen, dann nehmen wir ein oder zwei Fragen von euch und ist halt dann irgendwie nicht ganz so persönlich. Aber wenn ihr da sitzt und dann stelle ich mir das ein bisschen wie so im Wirtshaus vor, wo ihr dann halt einfach rüberruft und wir das dann alle drei beantworten oder vier beantworten können. Ich glaube, das wird das Coolste. Und ich würde mich auch freuen, ein paar von unseren Hörern kennenzulernen persönlich und das wird sicher auch Spaß machen. Einfach ein bisschen über Football reden und gemeinsam halt Zeit verbringen.
Und wir legen nur eines drauf. Es wird dort auch Tickets zu gewinnen geben und nur dort für die Austrian Bowl, die am 28. Juli in Wiener Neustadt stattfinden wird. Und das nehme ich jetzt einfach mal vorweg, weil du gesagt hast, du versuchst natürlich auch dein Camp gratis zu machen. Das Bernhard Seikowitz Camp findet nämlich nur zwei Tage später in Wien-Simmering statt, am Freitag, dem 12. Juli. Und da werde ich es einfach mal so machen und aus eigener Tasche zwei Campplätze bezahlen, damit Menschen, die dorthin kommen, diese gratis bekommen. Du sagst mir dann einfach, wie viel es am Ende ausmacht und wir schauen, dass zwei Menschen dort glücklich gemacht werden und von dir, beziehungsweise dann vielleicht auch von der Pike auf das NFL-Spiel lernen und es dann vielleicht in 10, 15 Jahren Winterday Football O'Clock mit nicht mehr Bernhard Seikowitz, sondern Martin Müller oder Susi Strauß oder dergleichen heißt. Heißt, wir machen dort viele Menschen glücklich. Wir reden ausführlich über Football und viele Facetten des International Player Pathway Program, wie es wirklich in der NFL aussieht. 10. Juli in Wien, am 12. Juli Bernhard, das Bernhard Seikowitz Camp in der Rabelinstraße, dem American Football Trainingszentrum der Vienna Vikings. Für all diejenigen, die den großen Fehler gemacht haben, diese Woche uns noch nicht gehört zu haben und vor allem dich nicht gehört zu haben, was passiert dort?
Also wie gesagt, das ist das zweite Camp. Jetzt letztes Jahr hatten wir es schon mal, wir hatten knapp an die 100 Leute dort und ich glaube, es hat uns allen Spaß gemacht. Es war natürlich ein bisschen anstrengend, weil es heiß ist um die Jahreszeit auf der Ravelin. War quasi ein Tag voller Football. Wir hatten letztes Jahr zwei Gruppen. Ob es dieses Jahr zwei oder eine Gruppe wird, das werden wir noch sehen, je nachdem, wie viele Leute sich halt anmelden. Aber wir haben quasi verschiedene Stationen gehabt. Das heißt, egal ob man schon weiß, was man für eine Position im Football spielt oder noch nicht weiß und einfach mal ausprobieren will, schauen will, wie das ist, einen Football zu fangen oder einen Tackle zu machen oder zu blocken, was auch immer, wir hatten verschiedene Stationen besetzt mit Top-Coaches, mit aktiven Spielern von der ELF, mit Coaches, zum Beispiel Chris Kalaike, der Head Coach von dem ELF-Team der Vikings, war auch da. Also für das war alles gesorgt und ich glaube, wir hatten Spaß, Competition und ich hoffe, sie haben auch ein bisschen was gelernt. Das ist quasi so die Main-Punkte von dem ganzen Camp.
Alle Menschen, die nichts dem Zufall überlassen möchten und nicht auf diese zwei Plätze jetzt hoffen, die es dann am 10. Juli bei Winter Day Football O'Clock on Tour in Wien zur Verlosung gibt, sondern sich jetzt gleich schon den Platz im Bernhard Seikowitz Camp sichern möchten, einfach auf die Instagram-Seite von Bernhard Seikowitz blicken. Das ist @bernhard.seiko. Dort der letzte Post. Dort gibt's einen QR-Code, den einfach scannen und dann den weiterführenden Informationen folgen beziehungsweise sich direkt anmelden. Zwei Tage vorher gibt's Bernhard dann in entspannter Atmosphäre mit Florian Bierbaumer, mit einem Überraschungsgast in gediegener Wiener Abendatmosphäre auch zu erleben. Und bevor ich mich um Kopf und Kragen rede, habe ich noch zwei Talking Points mit dir, Bernhard. Gestern, wir zeichnen das am Donnerstag auf, am Freitag, dem 14. Juni erscheint, ist Tom Brady in die Patriots Hall of Fame eingeführt worden. Und er hat auch zu diesem Anlass eine unfassbare Rede gehalten. Und was mittlerweile viral geht, sind diese zweieinhalb Minuten, wo er darüber redet, warum American Football eine der besten Lebensschulen ist, die es gibt, wenn nicht sogar die beste. Und er beginnt damit zu sagen, it is hard. Und führt dann aus, warum es hart ist und warum es aber auch so lohnenswert ist. Du als jemand, der sich all das, was dir jetzt widerfährt, hart erarbeitet hat, wie hast du diese zweieinhalb Minuten wahrgenommen?
Es hat auf jeden Fall resoniert mit mir. Also dieses Ganze, natürlich hört man das, wenn man Football spielt, schon zum 10., 20. Mal, weil die Coaches das natürlich auch immer wieder ansprechen. Aber natürlich von so einem legendären Spieler, wo jeder sagt, oh, oder wo vielleicht manche Leute sagen, boah, für den war das eh sicher urleicht, der hat nur Spaß gemacht, Geld verdient, all die guten Seiten halt von dem Business, eben zu hören, dass es für ihn halt auch nicht leicht war und dass er auch manchmal vielleicht nicht Bock hatte, jetzt zum Training zu gehen oder das Treatment zu machen oder gesundes Essen zu essen. Natürlich resoniert das mit einem und es zeigt einem, oder ich finde, er hat sehr gut runtergebrochen einfach, weil wenn man drüber nachdenkt, dann stimmt das zu 100%, was er sagt. All das, was in dem Kopf passiert, von wegen, die Gründe, die man sich im Kopf überlegt, warum man es jetzt nicht machen sollte oder warum man es nicht machen müsste, all das, dieser innere Schweinehund, das hat natürlich jeder Mensch jeden Tag, aber die Guten oder die Legendären, so wie er, die schaffen es einfach auf einem höheren Level diszipliniert zu sein und einfach die kleinen Dinge richtig zu machen, weil wenn man es eben runterbricht, dann kommt es genau auf diese paar Sachen an, ob man richtig isst, ob man sein Treatment und seine Recovery, seine Routine gut hat, über die der Trey die ganze Zeit geredet hat, und ob man prepared genug ist, im Spiel dann seine Leistung abzurufen. Und wenn man es auf diese paar Sachen runterbricht, dann wird es auf einmal ganz leicht von Tag zu Tag oder von Trainingseinheit zu Trainingseinheit. Natürlich wird es immer noch Tage geben, wo man sich vielleicht ein bisschen motivieren muss oder was auch immer, aber ich weiß nicht, diese Perspektive zu haben und auch zu perfektionieren in seinem eigenen Kopf ist, glaube ich, sehr, sehr wichtig und ist auf jeden Fall eine super Lehre, vor allem für junge Spieler, die vielleicht nicht ganz so wissen, vielleicht auch für Spieler in Europa, die nicht ganz so wissen, könnte ich das jemals zu meinem Beruf machen oder wohin führt mich der Weg vielleicht? Und wenn die das einfach auf diese paar Sachen runterbrechen, glaube ich, wird es leichter und macht dann im Endeffekt wahrscheinlich auch mehr Spaß, weil man erstens erfolgreicher ist und zweitens nicht ganz so viel im Kopf hat, über das man immer nachdenken muss. Und ja, das einzige andere, was ich mir bei dem Interview noch gedacht habe, ist, es gibt sicher unzählige von Coaches, die sich gedacht haben, ich kopiere das genauso und sage das beim nächsten Team-Meeting.
Das ist ein perfekter Punkt oder ein perfektes Stichwort dann tatsächlich für den Rausschmeißer. Und der soll uns dann nochmal zurück zu den Arizona Cardinals führen. Es ist jetzt der Zeitpunkt angebrochen, wo alle Spieler im mehr als nur wohlverdienten Urlaub sind. Es geht dann in eineinhalb Monaten schon wieder mit dem Training Camp auch entsprechend los. Und ich kann mir vorstellen, dass die Coaches da dann sicher auch mit ein bisschen Sendungsbewusstsein gesagt haben, macht's keinen Scheiß. Und kommt alle gesund wieder zurück. Wie waren die letzten Worte von Jonathan Gannon, bevor es für die vielen Dutzend Spieler dann tatsächlich in die Offseason ging?
Der Jonathan Gannon ist immer sehr konsistent, so wie Tom Brady gesagt hat, in dem, was er uns vermittelt. Also wir haben quasi, er nennt das immer The Five Buckets, wo halt verschiedene Sachen dazugehören, wie Physical oder Mental oder Scheme oder solche Sachen halt. Und er hat halt quasi, er hat eigentlich nur gemeint, ihr wisst, was die fünf Körbe quasi sind. Versucht die Zeit optimal zu nutzen, um diese fünf Buckets zu maximieren. Natürlich wissen wir, an wen wir uns wenden müssen, falls wir Hilfe mit einer Facility oder was auch immer das. Natürlich hat er diese ganzen organisatorischen Sachen auch noch besprochen, aber im Großen und Ganzen hat er das gesagt, schaltet den Kopf ein bisschen ab, aber vergesst nicht, an diesen 5 Sachen zu arbeiten, dass ihr dann bereit seid im Trainingscamp, um eure Rolle im Team zu kämpfen, weil das hat er auch gesagt. In den OTAs oder bevor man das Team zusammenstellt, gibt es für jeden eine Rolle in diesem Team. Und im Trainingscamp stellt sich dann heraus, wer die Rolle dann eben besser macht oder nicht so gut macht. Und er hat auch gesagt, egal ob es eine große Rolle ist oder nicht, aber wenn du sehr gut in dieser Rolle bist, dann werden wir auf jeden Fall einen Spot für dich finden und eine Aufgabe für dich finden, wo du diese Rolle ausführen kannst. Und ja, er hat quasi, das war, was er gesagt hat. Und ja, aber wie viel mehr willst du auch sagen? Ich meine, wir wissen alle, im Trainingscamp kommt es dann drauf an und darauf bereiten sich manche besser, manche schlechter vor, aber ja.
Und vor diesem Trainingcamp kann man dich noch 2-mal mindestens live erleben in Österreich am 10. Juli bei Winter Day Football O'Clock on Tour in Wien. Alle, die das jetzt interessiert, alle, die dorthin kommen möchten, die können sich schon mal voranmelden, noch vor die Location dann final feststeht. footballoclock101@gmail.com oder unsere Social Media Kanäle sind die Bühnen, um sich dort entsprechend anzumelden oder zumindest mal 2 Plätze einer sicherlich limitierten Gästeliste zu sichern. @bernhard.seiko, @martinpfanner, de facto eh überall und man ist schon mit dabei. Und ganz wichtig, das Bernhard Seikowitz Camp am 12. Juli in der Ravelinstraße zu Wien-Simmering. Auch dort bitte zahlreich anmelden und ehe wir uns dann ohnehin versehen, ist es dann Ende Juli und wir werden aller Voraussicht nach auch dieses Jahr wieder von dir unregelmäßige Training-Camp-Updates bekommen. Es gibt ein großes Highlight auch aus österreichischer Sicht. Es gibt Joint Practices zwischen den Arizona Cardinals mit dir und den Indianapolis Colts mit Bernhard Reimann. Wir wollen da noch nicht so weit nach vorne blicken. Erstmal wünsche ich dir ein paar erholsame Tage. Freue mich sehr darauf, dass wir uns im Juli sehen dürfen und das dann hoffentlich auch mit vielen Menschen rundherum. Komm gut nach Österreich und wie immer, schön, mit dir über American Football plaudern zu dürfen.
Oh, vielen Dank. Hat mir Spaß gemacht, obwohl es bilingual war heute. Football. He's at the 30. He's at the 20. He's got the first turn. 2 seconds on the clock. Football.